Was ich in meiner Dissertation gemacht habe, ist, dass ich mir Tagebücher angeguckt habe aus den 1930er Jahren, also für die Zeit, bis der Krieg beginnt. Und ich habe mich dabei interessiert dafür, wie ganz normale Menschen, ja, also das meint Leute, die nicht in verantwortlichen Positionen gewesen sind, darauf reagiert haben, dass dieses neue politische Regime, was 1933 an die Macht kommt, eben sehr weitreichende Vorstellungen davon hat, wie Leute jetzt zu handeln, also wie sie handeln sollen, was sie denken sollen, wie sie sich selbst wahrnehmen sollen und so weiter. Natürlich ist, das hast du ganz richtig gesagt, in der Anmoderation, der Nationalsozialismus bestrebt, überall Einheitlichkeit herzustellen. Aber wenn man sich eben anguckt, wie dann Individuen mit diesem Anspruch umgehen, dann zeigt sich, dass es im Konkreten dann eben eine sehr breite Palette an unterschiedlichen Verhaltensweisen, an unterschiedlichen Deutungen, Interpretationen gibt, die allesamt kompatibel zu diesem politischen Regime sind.
Das ist ja auch der Titel von deiner Promotion, die individuelle Herausforderung des Nationalsozialismus. Dieser Titel vereinigt ja erstmal sehr viel. Also vielleicht kannst du da auch nochmal sagen, was du da für Resultate gefunden hast oder wie sich das vielleicht ordnen lässt. Also gibt es bestimmte Muster, bestimmte Typen des individuellen Umgangs mit der neuen Lebenssituation im Nationalsozialismus, die du da rekonstruieren konntest?
Naja, es geht mir weniger darum, so Typen zu finden, also zu sagen, Arbeiter haben so reagiert, Bürger haben so reagiert oder so, sondern genauer zu verstehen, was genau das Problem eigentlich für die Leute ist, vor dem sie 1933 stehen, als die neue Regierung kommt und sagt, wir erwarten von dir, dass du uns jetzt unterstützt zum Beispiel. Das ist ein längerer Teil in der Situation. Also zu der Frage nach Zuordnung und Zugehörigkeit. Und das ist eben eine Frage, die sich weniger an konkreten sozialen Faktoren, Arbeiter, Bürger oder sowas orientiert, sondern daran, wie man vorher schon zum Nationalsozialismus gestanden hat. Also alle Leute, die die NSDAP vorher schon unterstützt haben, denen fällt es 1933 natürlich relativ leicht zu sagen, ja klar, ich unterstütze diese Regierung. Aber für die allermeisten Deutschen ist das eben ein Schritt, der im Widerspruch steht zu ihrem bisherigen Lebensweg und zu den Ansichten, die sie bisher gehabt haben. Und wie Menschen damit umgehen, was sie für Argumentationen finden, wie man das integrieren kann in die eigene Sicht auf das eigene Leben und in Beziehung setzen kann zu Ansichten, die man früher schon gehabt hat. Darum zum Beispiel geht es in dem Buch.
Jetzt soll es uns ja darum gehen, zu fragen, wie sich vielleicht auch aus diesen Umgangsweisen mit dem Nationalsozialismus in dieser Kommentierung, Wahrnehmung des Nationalsozialismus, die du da rekonstruiert hast, inwiefern man da auch was sagen kann über den Charakter des Nationalsozialismus als Bewegung und als Herrschaftsform. Und ich bin ja aufmerksam geworden auf dieses Thema durch einen Artikel von dir online, wo du geschrieben hast über den Journalisten und politischen Autoren Konrad Heiden, der damals einige interessante Diagnosen zum Nationalsozialismus gemacht hat. Vielleicht können wir uns dem da auch erstmal als Person nähern, weil du ja auch gerade sozusagen ansprichst, es kommt ja darauf an, wie war man zum Beispiel auch vorher schon eingestellt zum Nationalsozialismus. Also was war Konrad Heiden für ein Mensch, für ein Autor? Was hat ihn umgetrieben?
Na, Konrad Heiden, das ist Anfang der 30er Jahre immer noch ein junger Mann, der ist 1901 geboren und fängt nach dem Ersten Weltkrieg in München ein Studium an, Jura und Wirtschaftswissenschaften. Und München ist zu der Zeit eben das größte Biotop für unterschiedliche rechte Kräfte, völkische Kräfte, noch immer monarchistische Kräfte, extrem nationalistische Kräfte und so weiter. Und Heiden stammt aber aus einem sozialdemokratischen, sozialistischen Elternhaus. Also seine Mutter ist Frauenrechtlerin gewesen, mit Clara Zetkin bekannt, sein Vater Gewerkschaftssekretär. Und Heiden fängt an, sich in dem Umfeld als Student für die Republik zu engagieren, veranstaltet Veranstaltungen mit Prominenz, also Thomas Mann lädt er mal ein und so weiter. Und vor allem beginnt er damit eben sehr aufmerksam die Entwicklung auf der Rechten zu beobachten. Und dazu gehört eben sehr schnell auch die NSDAP, die sich aus diesem Sumpf als eine wichtige Kraft Anfang der 20er Jahre herauskristallisiert. Und Heiden führt dann sein Studium nicht zu Ende, sondern wird Journalist bei der Frankfurter Zeitung, damals eine wichtige liberale demokratische Zeitung, für die er in den 20er Jahren eben die Entwicklung der NSDAP aufmerksam beobachtet. Und das macht er in seiner journalistischen Tätigkeit und aus der heraus erwachsen dann auch Bücher, die er schreibt. Und also seine Geschichte des Nationalsozialismus, das erste Buch, was er schreibt, erscheint dann noch Ende 1932, also 4, 5 Wochen bevor Hitler an die Macht kommt. Und vielleicht nur zum Lebensweg noch, Haydn muss dann halt im Frühjahr 1933 sehr schnell ins Exil gehen und setzt da aber seine kritische Auseinandersetzung, seinen Kampf gegen den Nationalsozialismus fort. Also er geht zunächst in die Schweiz, siedelt dann aber ins Saarland um, ins Saargebiet, was damals ja noch unter Verwaltung des Völkerbundes steht, bis zur Saarabstimmung 1935 und engagiert sich eben dafür, dass diese Abstimmung gegen Hitlerdeutschland ausfallen wird. Und als sie das dann nicht tut, geht es zunächst nach Frankreich und später in die USA und schreibt da weiterhin Bücher, sehr kluge Bücher, die auch heute noch sehr lesenswert sind. Am bekanntesten ist wahrscheinlich seine Hitlerbiografie, die erste wirkliche Hitlerbiografie, die geschrieben worden ist, noch in den 30er Jahren.
Jetzt hast du ja in deinem Artikel über Konrad Haydn eine Diagnose von ihm zusammengefasst mit der Teilüberschrift Der Nationalsozialismus als Bewegung von Individualisten. Dass der NS eine Bewegung von Individualisten gewesen ist, das passt ja kaum zu Bildern, die wir heute vom Nationalsozialismus haben. Also vor allem, wenn zum Beispiel die Uniformierung als Inbegriff des Faschismus gilt. Man denkt, das spiegelt sich auch auf der ideologischen Ebene wieder. Wie hat denn Haydn diese These belegt? Also was steckt hinter der These, dass der NS eine Bewegung von Individualisten gewesen sein könnte?
Ja, Haydn, das ist eine Bemerkung bei ihm. Der ist halt auf der einen Seite interessiert an den internen politischen Auseinandersetzungen in der NS-Bewegung, über die er sehr gut informiert ist. Und zum anderen interessiert er sich eben für die Frage, warum so viele Leute diese Bewegung unterstützen. Und in dem Zusammenhang macht er diese Bemerkung über den Marsch der Individualisten, also die NS-Bewegung als Marsch der Individualisten, von denen jeder glauben würde, die Bewegung würde in seine Richtung laufen. Das ist die Pointe daran. Also es geht Haydn darum, zu erklären, warum eigentlich so viele Leute dabei sind, warum so viele Leute das unterstützen. Und er erklärt das eben nicht einfach mit Argumenten, die uns heute auch noch sehr geläufig sind und die damals eben schon populär sind, also einfacher Führerglaube, bedingungslose Hingabe und so weiter, sondern er betont, dass das durchaus Leute sind, die da mitmarschieren, die sehr dezidierte Vorstellungen haben, sehr eigene politische Vorstellungen und dass der Nationalsozialismus eben nur in der Lage ist, diese alle zu integrieren. Das ist der entscheidende Gedanke bei ihm und ich glaube, dass der sehr richtig ist. Das trifft sich mit etwas, was in der NS-Forschung in den letzten Jahren immer stärker in den Mittelpunkt rückt. Auf der einen Seite hat man sich angefangen, mit dieser ganzen Rhetorik von Gemeinschaft, Volksgemeinschaft und so weiter sehr viel genauer auseinanderzusetzen. Und hat dabei eben gesehen, wie vielfältig hinter diesem symbolischen Bild, was der Nationalsozialismus stetig bestrebt ist, herzustellen, auch schon in den 1930er Jahren, mit den Uniformen, wie du ganz richtig gesagt hast, mit seinen Symbolen und so weiter. Also aber hinter diesem Bild eben ein sehr breites Spektrum unterschiedlicher Vorstellungen, unterschiedlicher Meinungen integrierbar ist, solange die Leute ihre Positionen an diese Symbole anknüpfen.
Ja, so wie du das schilderst, kann man ja durchaus danach fragen, inwiefern es da vielleicht auch einen funktionalen Zusammenhang gibt. Also auf der einen Seite halt sozusagen diese Führerfigur zu haben als Symbol und diese ganzen Symbole, die ja auch im öffentlichen Raum präsent waren und auf der anderen Seite dann im Hintergrund oder sozusagen dahinter ein gewisser Pluralismus. Kann man sich irgendwie so eine Funktionsweise von so einer Art Zusammenspiel vielleicht irgendwie erklären? Also ist das instrumentell eingesetzt von den nationalsozialistischen Führern oder ist das was sich aus dem Charakter der Bewegung ergibt oder vielleicht auch im sozialpsychologisch, wenn man vielleicht mit autoritärem Charakter oder sowas rangehen will, kann man sich das irgendwie erklären?
Also ich würde nicht glauben, dass das so eine total gewollte Strategie ist. Man lässt das jetzt absichtlich und so weiter. Es gibt auch Kräfte im Nationalsozialismus, die versuchen, gemeinsame Glaubenssätze herzustellen und so weiter. In der SS zum Beispiel wird sehr aktiv versucht, die nationalsozialistische Weltanschauung eindeutig zu machen, festzuschreiben und so weiter. Das, was man da beobachten kann, hat viel mit dem Politikstil zu tun, den der Nationalsozialismus macht. Also mit einer Politik, die nicht darauf ausgerichtet ist, konkrete Probleme zu lösen, sondern die auf Utopie angelegt ist, auf was ganz anderes, was in der Zukunft liegt, was hergestellt werden muss. Und insofern der Nationalsozialismus ein utopisches Projekt ist, so lässt er eben auch Projektionsfläche für unterschiedlichste Vorstellungen, die damit verbunden werden können, Unzufriedenheiten, die bestehen, die eben dann verknüpft werden können mit der Hoffnung, dass es mit dieser Bewegung ganz anders werden würde.
Wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt, ob der Nationalsozialismus eine einheitliche oder vereinheitlichende Ideologie war oder aber eben eine Vielzahl von Ideologien integrieren konnte, dann ist ja vielleicht auch eine Frage, die sich in dem Zusammenhang stellt, ob das auch was zu tun hat mit den verschiedenen Phasen des Nationalsozialismus. Also man kann ja zum Beispiel feststellen, dass es innerhalb der NSDAP am Anfang einen sozialrevolutionären Flügel gab, einen Flügel, der während der Bewegungsphase des NS eine relativ wichtige Rolle gespielt hat, der dann aber relativ bald nach der Machtübernahme auch ausgeschaltet wurde. Kann man das vielleicht auch konstatieren, dass sich der NS im Laufe seiner Herrschaftszeit, dass er da mehr die Tendenz zur Vereinheitlichung hat?
Nee, das glaube ich nicht. Also da muss man zwei Ebenen unterscheiden. Wenn es darum geht, wer bestimmt die großen Linien der Politik in der NS-Bewegung? Da gibt es eine Zuspitzung und da werden noch in der Weimarer Republik diese ganzen Kreise um Strasser ausgeschaltet, beiseite gedrängt. Es bleibt halt ein sehr kleiner Zirkel an Leuten übrig, die dann an der NS-Spitze stehen. Aber wenn es darum geht, die Massenzustimmung zu erklären, dann gilt dieses Argument von, oder dieser Punkt von Nationalsozialismus als Projektionsfläche, wo man eigene Vorstellungen mit in Zusammenhang bringen kann, gerade für die Zeit nach 1933. Das Entscheidende ist, und warum das funktioniert, dass der Nationalsozialismus eben keine demokratische Bewegung ist. Also das Erste, was er tut, als er an der Macht ist, ist ja, sämtliche formalen Strukturen, die in demokratischen Gesellschaften dazu dienen, unterschiedliche Meinungen sichtbar werden zu lassen und dann miteinander auszudiskutieren und gemeinsam am Ende zu einem Konsens zu kommen, dass er das beseitigt. Ja, also dieses Argument, das sind lauter Individualisten oder die haben sehr eigene Vorstellungen, das ist nicht einfach Kollektivismus. Das steht nicht im Gegensatz dazu, dass es eine Diktatur ist, sondern ganz im Gegenteil. Es braucht diese Diktatur, dieses Beseitigen formaler Mechanismen der Meinungsaggregation und des Meinungsaustausches, damit die Leute alle ihre eigenen Vorstellungen behalten können, was der Nationalsozialismus eigentlich ist.
So wie ich das auch sozusagen bisher gelesen habe, war es ja auch zum Teil innerhalb dieses nationalsozialistischen Herrschaftsgefüges so, dass es Führerbefehle gab, die ziemlich ungenau zum Teil gewesen sind und wo es ja sozusagen dann wie so eine Art Konkurrenz gab, darum diesen Führerbefehl zu interpretieren und richtig umzusetzen. Hat das auch was damit zu tun?
Ja, natürlich. Die ganze NS-Ideologie ist extrem ungenau. Also gerade wenn man sie ins Pendant setzt zum Stalinismus oder zum Kommunismus, die ja beginnen, sowas wie Katechismen zu entwickeln, also Lehrsätze, die Leute auswendig lernen sollen, die sie reproduzieren sollen. Die versuchen, eine Standardisierung von Ideologie durchzusetzen. Der Nationalsozialismus ist ja deutlich offener. Also es gibt die sehr gute und inzwischen auch in der Forschung sehr verbreitete Formulierung von der NS-Ideologie als Weltanschauungsfeld. Ja, also als ein Bereich, innerhalb derer unterschiedliche Positionen einnehmbar sind, solange sie eben sich beziehen auf die diffusen Leitbegriffe des Nationalsozialismus, solange sie mit Rasse in Beziehung gesetzt werden oder mit Volk oder Volksgemeinschaft oder Führerwille und so weiter. Genau, jetzt habe ich den Anfang der Frage vergessen.
Nur mit dieser Konkurrenz um den Führerbefehl sozusagen.
Ach so. Genau, diese Konkurrenz treibt sowohl das Herrschaftssystem an, das ist was seit den 1970er Jahren ganz gut diskutiert worden ist, also wie unterschiedliche Instanzen im Nationalsozialismus, im Herrschaftssystem der Diktatur miteinander ringen, miteinander konkurrieren, um Einfluss auf Hitler. Und sie erlauben aber eben auch gerade einfachen Zeitgenossen, sich in dieses Projekt hineinzuschreiben, weil sie so deutungsoffen sind. Also zum Beispiel die Erwartung, dass man sich in seinen Körper jetzt als arisch wahrnehmen soll. Also es lässt sich schnell formulieren, aber bei der Frage, wie man das eigentlich macht, was das im Konkreten heißt, welche Körpererfahrung soll arisch sein und so weiter, da gibt es einen großen Spielraum, der nicht von oben gefüllt wird, sondern der Leute dazu aufruft, selbst aktiv zu werden, sich einzubringen, eigene Gedanken zu entwickeln. Und genau das kann man in den Tagebüchern sehen, wie Nationalsozialismus dazu führt, dass Leute sich über Politik sehr viel mehr Gedanken machen, als sie es in der Weimarer Republik gemacht haben. Auf den ersten Blick vielleicht eine paradoxe Situation, weil den Einfluss, den einzelne Menschen auf Politik haben, ist natürlich sehr viel geringer in der Diktatur. Aber diese Anforderung von oben, verhaltet euch jetzt loyal zu uns, und dieses Formulieren stetiger neuer ideologischer Ansprüche, die führen dazu, dass Leute anfangen, sich selbst Gedanken darüber zu machen, wie sie eigentlich in Beziehung stehen zu diesem politischen Regime und zu der Ideologie, die es propagiert.
Also sozusagen auch eine Strategie der Einbindung quasi.
Ja, genau.
Wenn man jetzt nochmal die These von Haydn nimmt, dass der NS sich für ihn dargestellt hat als Marsch der Individualisten und das nochmal dem vorherrschenden Bild des NS gegenüberstellt, oder du hattest ja schon gesagt, in der historischen Forschung, in der jüngeren Forschung zum Nationalsozialismus, da sind ja ganz ähnliche Ergebnisse auch zu konstatieren, und da ist vielleicht auch was von Haydns Thesen eingegangen. Aber ich glaube, dass doch in der Öffentlichkeit irgendwie eher ein Bild des NS vorherrscht, dass man ihn eben halt irgendwie sieht als diesen einheitlichen Machtblock und alles soll gleich sein, auch auf der ideologischen Ebene. Dann stellt sich mir die Frage, wie konnte sich denn so ein Bild vom Nationalsozialismus so lange halten in der Öffentlichkeit? Hast du da eine Idee?
Ja, das eine ist, dass das NS-Regime ja selber viel dafür tut, dieses Bild zu propagieren. Also am deutlichsten wird das bis heute ja immer noch in den Fotografien der Massenveranstaltungen. Also auf der einen Seite Hitler, auf der anderen Seite dieses unüberschaubare Kollektiv, was einfach jubelt. Der Punkt ist einfach nur, dass das ganz gezielte Propagandastrategien sind, wie das NS-Regime seine Herrschaft darstellen möchte. Und nach außen möchte es sich eben darstellen als der große Einer des deutschen Volkes und setzt die Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit in der NS-Gesellschaft, den Streit, den es in NSDAP-Ortsgruppen zum Beispiel seit 33 bis 45 massiv gibt, den setzt es eben nicht ins Bild. Das ist die eine Seite, und die andere ist, dass nach 1945 dieses Bild einer kollektivierenden Zwangsdiktatur, in dem der Einzelne keinen Platz und keine Chance gehabt hätte, für unterschiedliche Seiten aus unterschiedlichen Gründen attraktiv ist. Zum einen glauben das die Alliierten, vor allem die Westalliierten, die nach Deutschland kommen mit der Vorstellung, dieses Regime muss sich unterschieden haben von unseren pluralistischen liberalen Demokratien, was es auf der politischen Seite ja eben auch hat, ohne Frage. Aber sie gehen eben auch davon aus, dass die Gesellschaft hier uniform gewesen wäre, während sie ansonsten bei ihnen liberal, plural, vielfältig ist. Und für die Deutschen ist das eines der zentralen Mechanismen, über das Distanzierung vom Nationalsozialismus nach 1945 funktioniert. Weil wenn man das Bild eines totalitären, kollektivierenden Regimes zeichnet, und dann kann man sich selbst dadurch in Distanz setzen, indem man darauf verweist, selber ein individuelles, eigenes Leben gelebt zu haben. Ja, das muss dann nicht gleich Widerstand und Lagererfahrung sein, die er in erster Instanz in Distanz setzt, sondern man kann das mit Argumenten machen wie, ich habe mich zurückgezogen in mein Privatleben, in die innere Immigration bin ich gegangen, ich habe versucht, mit meinen Freunden das aufrechtzuerhalten, was in diesem vermeintlichen Terrorregime überhaupt noch möglich gewesen wäre. Genau, und so wird zum Beispiel auch Tagebuchschreiben nach 1945 zu einem Argument, mit dem Leute ihre Distanz versuchen zu begründen. Also nicht, was sie geschrieben haben, setzt sie in Distanz, sondern dass sie überhaupt im Nationalsozialismus ein Tagebuch geschrieben haben, wird zu einem Argument, mit dem man erklärt, ich bin Individuum geblieben in diesem kollektivistischen Zwangssystem. Und insofern ist diese Idee einfach unserem Blick auf den Nationalsozialismus sehr tief eingeschrieben, weil diese Sachen sind dann auch eingegangen in die wissenschaftliche Betrachtung, also zunächst in die Totalitarismustheorie und dann vielfach fortgeschrieben worden. Und erst seit, naja, vielleicht 10 Jahren fängt man an, das genauer sich anzugucken, zu reflektieren und zu verstehen, dass das eben auch eine bestimmte Perspektive ist, die in den ersten Monaten nach Kriegsende entstanden ist und die der Nationalsozialismus wahrscheinlich verzerrter beschreibt, also eher ein Zerr bezeichnet als ein vernünftiges Bild davon, was er in den 1930er und auch in den 1940er Jahren gewesen ist.
Na, ich denke, die Feststellung, dass der NS so eine Vielzahl von ideologischen Vorstellungen in sich vereinen konnte, das ist eben auch gerade deshalb wichtig, um da auch einen schärferen Blick auf den Nationalsozialismus bekommen zu können. Ja, und da vor allen Dingen halt irgendwie dieses Selbstbild des Nationalsozialismus oder die Selbstdarstellung des Nationalsozialismus auch in Beziehung zu setzen, in dem, was dann wirklich ideologisch formuliert wird und was da für Debatten da sind. Und ich denke, so eine Sichtweise, die kann ja möglicherweise auch den Blick schärfen auf ähnliche Bewegungen, ähnliche Reaktionäre Bewegungen, wenn sie wieder auftauchen, dass man da eben auch genau nicht auf die Selbstdarstellung von solchen Bewegungen halt hineinfällt, sondern da eben auch dazu in der Lage ist, da genauer zu gucken. Und das würde uns ja auch zur Gegenwart führen. Wir haben es heute mit einer starken rechtspopulistischen Bewegung zu tun, mit einer erstarkenden rechtspopulistischen Bewegung. Diese Bewegung ist ja jetzt sicherlich nicht in eins zu setzen mit dem Nationalsozialismus, aber inwiefern können denn deines Erachtens in der Betrachtung von solchen Bewegungen die Feststellung eines Konrad Haydn vielleicht heute trotzdem auch noch nützlich sein?
Naja, ich finde, Also eine einfache Analogie, also zu sagen, Pegida oder die AfD ist wie die NSDAP, das halte ich einfach für falsch. Das übersieht zu viel, was dann auch unterschiedlich ist. Aber was einem Heiden ermöglicht, ist eben zu verstehen, wie wichtig für Politik Strukturen der Meinungsbildung und Öffentlichkeitsstrukturen sind. Ja? Und das scheint mir was, wenn es um eine Auseinandersetzung mit der populistischen Rechten geht, was ein wichtiges Argument ist, was man nicht vergessen sollte. Politisches Engagement, demokratisches politisches Engagement beginnt nicht dort, wo Leute meinen, sie selber wären jetzt in der Verantwortung, etwas an politischen Umständen ändern zu müssen und anfangen, sich zu engagieren, sondern es kann nur da wirklich Mitbestimmung, Einflussnahme entstehen, wo unterschiedliche Meinungen miteinander ausgehandelt werden, wo man sich darauf einlässt, anderen zu begegnen, sich deren Meinung anzuhören und zusammen zu einem Konsens zu kommen, zu einer gemeinsamen Meinung zu kommen, die dann eben Parteien oder Bewegungen oder was auch immer vertreten können. Und der Erfolg der populistischen Rechten heute ist, glaube ich, in diesem Punkt durchaus ähnlich zu dem, was Heiden mit diesem Marsch der Individualisten beschreibt, weil sie eben auch ein breites Spektrum an unterschiedlichen Motivationen versammeln können, was nur deswegen funktioniert, weil sie sich davor drücken, wirklich konsensuale gemeinsame Positionen zu formulieren. Und darauf hinzuweisen, das einzufordern, das scheint mir eigentlich ein ganz guter Ansatzpunkt zu sein, wenn es darum geht, wie man eine konkrete politische Auseinandersetzung mit rechtspopulistischen Bewegungen führt.